und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer erneuten Ausgabe Stay Forever Quiz. Das lustige und lehrreiche Ratevergnügen rund um die Welt der PC- und Videospiele. Meine drei Kandidaten sind heute der einzige Mensch der Welt, der mit geschlossenen Augen PAL und NTSC unterscheiden kann, Herr Fabian Käufer.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Der nächste Kandidat verbringt mehr Zeit auf der Suche nach Schätzen als Indiana Jones, Herr Christian Schmidt.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Und als letzter, seine Ratekünste sind so legendär, dass Wahrsager bei ihm in die Lehre gehen, Herr Gunnar Lott.
Hallo, wie schön, hier zu sein.
Diese drei werden sich nun den Fragen unserer wunderbaren Steady- und Patreon-Community stellen. Und nun drücken Sie auf den Knopf, drehen Sie die Kurbel nach oben, warten Sie auf den Pfeil und dann kommt da was raus beim Stay Forever Quiz. Wie das letzte Mal auch, sind die Fragen in Blöcke unterteilt und am Ende der ersten vier Blöcke schauen wir, wer hinten liegt. Dieser Spieler bekommt dann einen Wechseljoker. Am Anfang starten alle mit 0 Jokern und es bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu fragen, meine Herren, sind Sie bereit?
Ja.
Ja.
Ja, ich habe mir vorgenommen, heute wild rumzuraten und die Regeln falsch zu verstehen, damit die anderen beiden sich ganz zu Hause fühlen.
Die erste Frage von Patrick. Zu welchem der folgenden James-Bond-Filme gab es kein gleichnamiges Spiel? A. Live and Let Die. B. The Spy Who Loved Me. C. Moonraker. Oder D. A View to a Kill. Gut, dann. Die Frage wird beantwortet vom Gewinner des letzten Quizzes, Herr Schmidt. Sie zuerst, bitte.
Noch hat keiner einen Wechseljoker. Ich muss mich also nicht zurückhalten mit meinem geballten Wissen. Das fühlt sich gut an. A View to a Kill war ein Text-Adventure und The Spy Who Loved Me war doch dieses recht späte Electronic Arts-Ding, wenn ich mich nicht irre, oder Activision, was weiß ich. Dann bleibt also die Wahl nur zwischen Moonraker und Live and Let Die. Das weiß ich nicht genau, aber ich fresse einen Besen, wenn es zu Moonraker ein Spiel gab. Dementsprechend ist meine Antwort C. Moonraker gab's nicht.
Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ja, das klingt sehr überzeugend, was Chris gesagt hat. Ich habe mir ein bisschen schwerer getan mit diesen alten Bond-Filmen und habe mich versucht, zumindest an irgendwelche C64 und Co-Spiele zu erinnern. Dummerweise bin ich am Ende aber bei D gelandet, bei A View to a Kill, weil ich diese Filme auch zeitlich nicht so richtig sortieren konnte.
Und Herr Lott?
Ich habe mich dem so ein bisschen wie Christian genähert und bin auch zum selben Ergebnis gekommen, A oder C. Aber ich glaube, es gab es nicht so eine Bootsverfolgung von Live and Let Die. Also A ist nicht. Ich habe gesagt C, Moonraker. Auch weil ich wüsste, wenn es ein Spiel mit dem Beißer gäbe, das wüsste ich. Da hätte ich Bilder im Kopf, glaube ich.
Live and Let Die ist ein Spiel von 1988 von Domark. The Spy Who Loved Me ist ein Spiel von 1990, auch von Domark. Und A View to a Kill ist auch ein Spiel von Domark von 1985. Moonraker ist richtig. Es gibt zwar ein C64-Spiel und einen Spielautomaten namens Moonraker, die haben aber nichts mit James Bond zu tun. Und in dem Spiel James Bond Legends gibt es ein einzelnes Level aus dem Film Moonraker, aber es gibt kein Spiel. Damit haben Herr Lott und Herr Schmidt recht. Puh. Die zweite Frage von Timo. Welcher dieser Filme wurde als letztes veröffentlicht? A. Street Fighter, B. Double Dragon, C. Mortal Kombat oder D. Super Mario Brothers?
Was weiß denn ich? Diese Filme.
Hatten wir das nicht schon mal? Kommt mir total bekannt vor. Das ist eine gute Chance, wieder falsch zu liegen. Ach so, ich muss jetzt auch was antworten.
Herr Käufer, Ihre Antwort.
Die Frage ist, glaube ich, schwerer, als man denkt. Weil initial würde man Street Fighter, den Film irgendwo rund um Street Fighter 2 verorten. Das stimmt aber nicht. Der kommt, glaube ich, erst eine ganze Weile später raus. Da gibt es ja auch nochmal so ein digitalisiertes Filmspiel. Double Dragon, gefühlt irgendwie älter als die beiden anderen Prügelspiele. Aber der Film vielleicht auch nicht. Und der Mario Bros. Film ist, glaube ich, älter, zumindest mal als Street Fighter. Ich bin dann komischerweise bei Mortal Kombat gelandet, weil das generell ja ein späteres Spiel ist als die frühen beiden anderen Prügelspiele. Dann dauert es ja auch noch ein bisschen zum Film. Ich würde mal sagen, der ist 95 rausgekommen.
Herr Lott. Ja, da hat der Fabian, glaube ich, recht mit seinen Überlegungen. Aber es gibt ja einen neuen Super Mario Brothers Film. Der heißt ja auch Super Mario Brothers und der ist von 23, also ist das der letzte.
Der heißt, glaube ich, nicht so.
Super Mario Brothers heißt der.
Alter, wenn das die richtige Antwort wäre, da flippe ich aus.
Was ist denn Ihre Antwort, Herr Schmidt?
Ja, natürlich nicht Super Mario Brothers, so viel kann ich schon mal sagen. Aber nein, die müssen doch, naja, das kann nicht bei der Namensgleichheit, naja, das werden wir ja gleich hören. Bei Super Mario Brothers habe ich abgespeichert als die erste große Spielverfilmung. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht die richtige Antwort. Ich kriege immer die Reihenfolge zwischen Street Fighter und Mortal Kombat nicht hin. War Street Fighter die Reaktion auf den Erfolg von Mortal Kombat oder war es andersrum? Aber ich bin hier in diesem Fall bei Fabian. Ich glaube, Mortal Kombat kam von diesen hier als letztes. Und auf keinen Fall gilt der neue Super Mario Brothers Film.
Warum sollte der nicht gelten? Der heißt Super Mario Brothers, ist halt der neue Film. Tut mir auch leid, dass ihr da, keine Ahnung, im Jahr 2001 aufgehört habt zu denken. Aber da kann ich ja nichts für, dass da noch ein Film veröffentlicht worden ist.
Also ich glaube, der heißt der Super Mario Bros. Movie oder der Super Mario Bros. Film.
Ja, ihr seid ja super. Ach so.
Ich sag's ja nur.
Da müssen wir jetzt schon genau sein.
Okay.
Ich sag's, wie es richtig ist. Der neue Super Mario Brothers Film heißt The Super Mario Brothers Movie. Und der alte Super Mario Brothers Film heißt Super Mario Brothers und kam als erstes von diesen vier Spielen hier raus und zwar am 28. Mai 1993. Double Dragon kam am 4. November 1994 raus, Street Fighter am 6. Mai 1994 ja. Und Mortal Kombat am 18. August 1995. Herr Käufer und Herr Schmidt haben recht.
Das ist nicht korrekt.
Das war schon sehr clever vom Gunnar. Aber so clever sind wir hier nicht bei dem Quiz.
Die nächste Frage. Welcher dieser vier Filme erzielte den meisten Umsatz? A. Street Fighter, B. Double Dragon, C. Mortal Kombat oder D. der alte Super Mario Brothers Film?
Sehr gute Frage.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ja, keine Ahnung. D.
Herr Schmidt.
Ich bleibe bei dem C, also bei Mortal Kombat. Auch hier bilde ich mir ein, das sei von diesen 90er-Jahren-Filmen der erfolgreichste gewesen, insbesondere in den USA. Schauen wir mal, ob es stimmt.
Herr Käufer.
Mortal Kombat von 2021 oder Mortal Kombat aus den 90ern? Nur so eine Frage, weil der neue Mortal Kombat heißt ja nicht The Mortal Kombat Movie. Das hätte ich also nennen dürfen zum Beispiel. Das wäre dann der neueste gewesen. Oder hätte das auch irgendwie nicht gezählt?
Ja, dann wäre es aber so oder so richtig gewesen.
Ah,
ich antworte trotzdem noch kurz, dann könnt ihr weiter diskutieren. Ich war auch erst bei Mortal Kombat, weil man auch denkt, naja, der spricht am ehesten Ältere an, die mehr Geld haben und nicht nur die Eltern, die für ihre Kinder Tickets kaufen. Aber ich bin dann zu Street Fighter gegangen, weil ich gedacht habe, Mortal Kombat ist sehr amerikanisch-westlich geprägt und Street Fighter hat vielleicht eher noch in Asien oder Japan im Speziellen auch ein paar Kinotickets verkauft und hat immerhin auch Van Damme gehabt und Raul Julia. Also ich gehe hier einfach mal mit Street Fighter an der Stelle.
Der alte Mario-Film hatte einen Umsatz von 38,9 Millionen Dollar, Double Dragon 4,2 Millionen, das Schlusslicht, Street Fighter 99,4 Millionen und Mortal Kombat hatte 122,2 Millionen Dollar Umsatz bei einem Budget von 20 Millionen, aber nur der Umsatz zählt. Mortal Kombat hat hier gewonnen. Zum Vergleich mal, der neueste Super Mario-Film hatte einen Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar. Herr Schmidt hat recht.
Stark.
Frage Nummer 4 von Konstantin. Am 8. September 2007 wurde die erste Videospielfigur in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett in Las Vegas der Öffentlichkeit präsentiert. Welche Figur war es? Der Master Chief, Lara Croft, Guybrush Threepwood oder Super Mario?
Gute Frage und auch gute Antwortmöglichkeiten leider.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass bei Madame Tussauds Comicfiguren ausgestellt würden. Dementsprechend scheidet Super Mario für mich aus. Und Guybrush Threepwood bei aller Liebe spielt 2007 keine Rolle mehr. bleiben Master Chief und Lara Croft. Der Master Chief ist fast noch ein bisschen früh, 2007. Ich könnte mir vorstellen, dass Microsoft da vielleicht als Sponsor im Hintergrund steht. Aber eine Figur mit einem Helm auf ist ja auch nicht so sexy. Deswegen ist es für mich Lara Croft.
Herr Käufer.
Ja, diese Sponsoring-Idee habe ich natürlich auch gehabt, weil Halo da durchaus eine sehr große Nummer ist zu der Zeit. Das hätte schon sein können, aber diese Wachsfiguren zeichnen sich auch immer dadurch aus, dass sie eine echte Person wahnsinnig lebensecht nachbilden. Und das kann ja nicht der Typ mit dem Helm sein, weil das ist halt nichts Besonderes und Guybrush ist eben zu unbekannt. Deswegen bin ich bei Lara Croft gelandet.
Herr Lotz.
Nein, das ist natürlich der Master Chief. Wir sind ja in Las Vegas, das sind ja Amerikaner. Die stellen da doch nicht eine britische Heldin hin als allererstes. Die fangen mit einem amerikanischen Helden an und auch nicht mit einem japanischen Helden, sondern mit einem richtigen Amerikaner. Und dann ist es doch wurscht, ob man dessen Gesicht sieht. Also es ist der Master Chief.
Herr Lott hat recht. Es ist tatsächlich der Master Chief. Der wurde aufgestellt als Promotion für das neueste Halo, Halo 3, was einen Monat später im Jahr 2007 rauskam. Herr Lott hat recht. Ein Punkt.
Aber auch einen halben für Chris und mich. Wir haben das schon richtig hergeleitet, ne?
Ist ja doch eine Comicfigur im Endeffekt. Alles falsch.
Der erste Block neigt sich dem Ende. Jetzt kommt eine Soundfrage und zwar spiele ich Ihnen Schnipsel aus dem Intro eines Spiels vor. Wer mir nach dem ersten Schnipsel schon nennen kann, wie das Spiel heißt, kriegt einen Punkt, die anderen keinen. Wer mir nach dem zweiten und dritten und vierten als einziger auch die Antwort nennen kann, kriegt natürlich auch einen Punkt. Wenn alle gleichzeitig die Frage beantworten, kriegen halt alle einen Punkt. Verstanden?
Rückfrage, verliert man einen Punkt oder scheidet man aus, wenn man falsch antwortet?
Nein, Sie dürfen aber nur pro Schnipsel eine Antwort geben.
Okay.
Der erste Schnipsel.
Ey, was ist denn das für ein Schnipsel? Aus einem Intro von einem Spiel, hast du gesagt?
Ja. Das ist nur ein kleiner, kurzer Schnipsel, weiß keiner.
Also ich kann ja irgendwas raten. Ich
muss das nochmal hören, kurz.
Ich muss das doch mal hören, das hat man gesagt.
Nee, das hilft mir noch nicht.
Herr Käufer, wollen Sie auch was raten, die anderen beiden
Ach
haben?
Ach so, ich muss. Na, die Wahrscheinlichkeit liegt natürlich ungefähr bei null, ne? Warte, ich mach trotzdem was.
Es gibt doch nur 2 Millionen Spiele, also 1 zu 2 Millionen vielleicht.
Sekunde. Jetzt.
Also, Silent Hill, System Shock, Metal Gear, leider alles drei falsch. Nächster Schnipsel.
Alles drei gut geraten, finde ich.
Alles drei falsch beantwortet, aber gut geraten. So, Sound 2 kommt hier.
Nächster Versuch.
Also ich habe schon mal eine Antwort von Herrn Schmidt.
Das ist ein bekanntes Spiel, das wir alle kennen.
Sagt mir nichts, ich weiß auch nicht.
So, kann hier verkünden, die richtige Antwort wurde genannt.
What?
Ich möchte aber gerne, Ihre Raterei beende ich jetzt hiermit. Ich möchte aber natürlich, dass die Hörer da draußen auch noch die Chance haben, die anderen beiden Schnipsel zu hören und das Spiel zu erraten. Deswegen spielen wir die jetzt hier vor. So, es ist das Spiel Blade Runner. Herr Schmidt hatte recht.
Die Kollegen von Down to the Detail spielen das gerade. Deswegen bin ich im Thema drin. Dankeschön und Grüße an die Jungs bei der Gelegenheit.
Damit beenden wir den ersten Block. Herr Schmidt hat 4 Punkte, Herr Lott 2 Punkte und Herr Käufer 1 Punkt. Damit bekommt Herr Käufer einen Wechseljoker.
Schön, ist noch alles drin, würde ich sagen. Der Wechseljoker funktioniert wie immer, ne? Ich kann mich einmal nochmal umentscheiden dann.
Die nächste Frage von Mark. Wie lautet der Name des Charakters, den der Spieler in Blade Runner übernimmt. Scott, Kirk, McCoy oder Spock?
Ach, welches ist denn das?
Der Vorname, der Nachname?
Spock Schmidt. Peter McCoy. Keine Ahnung.
Die heißen alle mit Nachname Schmidt. Es wird nur der Vorname gesucht.
So, Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ja, unangenehm habe ich leider nicht parat. Ich kenne den Film besser als das Spiel. Ich habe B genommen, Kirk.
Herr Lott.
Also Spock ist es nicht. Das hätte ich mir gemerkt. Also ist es einer der drei anderen. Das sind ja alles ganz normale englische, angelsächsische Namen. Ich habe mich festgelegt auf C, McCoy, Mai. Einer so gut wie der andere. Kirk hätte ich mir vielleicht gemerkt, dachte ich.
Herr Schmidt.
Die richtige Antwort ist natürlich E. Deckard. Aber nachdem das hier gar nicht zur Auswahl steht, sage ich einfach mal, einfach so in den Raum hinein. Es könnte C. McCoy sein.
Dann würde ich nochmal meinen Joker an dieser Stelle einsetzen und würde auch auf C. McCoy gehen.
Oh, so haben wir so dumm getan und trotzdem ist er zu uns gewechselt.
Willst du diesen wertvollen Joker nicht ein bisschen behalten, Fabian?
Ich glaube nicht.
Der ist ja noch ganz warm.
Dafür sind sie doch da, die werden doch schlecht.
Verlorene Liebesmüh, wie Christian noch mit Deckard angekommen ist, ey. Ray McCoy ist der Held, das weiß doch jeder.
Die Antwort ist richtig C. McCoy.
Ah, Mist. Fabian ist zu schlau für uns.
Die nächste Frage. Für welches Honorar lässt sich Guybrush Threepwood in The Secret of Monkey Island von den Fettuccini-Brüdern aus der Kanone feuern? A. 196 Goldstücke, B. 273 Goldstücke, C. 478 Goldstücke oder D. Honorar?
Das sollte man wissen, ne?
Würde ich auch sagen.
Die Frage kommt übrigens von Daniel. Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Bin auch nicht sicher, aber ich glaube, es gab schon ein Honorar und das war irgendwie so absurd viel. War das mehr, als man brauchte oder irgendwas? Ich habe C genommen, 478.
Herr Schmidt.
Ich weiß, dass man den scheiß Topf braucht, um sich da rausfeuern zu lassen aus der Kanone, aber ich weiß nicht mehr, wofür man das macht. Aber es werden schon die Goldstücke sein, deswegen würde ich D ausschließen. Und ich glaube, es waren nicht so viele. Also 478 kommt mir wie eine Zahl vor, die mir gar nichts, die gibt mir keine, die sagt mir nichts, die gibt mir nichts.
Im Gegensatz zu 196 oder 273, da klingelt ja, das.
Die 196
dir.
Dagegen, die zwinkert mir zu, die macht mir schöne Augen. Deswegen habe ich die 196 genommen, also A.
Herr Käufer.
Ich war gedanklich eher bei Herrn Lott an dieser Stelle und habe gedacht, das war relativ viel und ich hatte auch sowas wie 400 noch was getippt. Und so bin ich auch bei den 478 gelandet, also Antwort C.
Antwort C ist richtig. Es sind 478
stark.
Goldstücke.
Warum so viele?
Das ist ja lebensgefährlich.
Genau das wollte ich sagen. Genau. Würdest du das für 196 Goldstücke machen? Doch auch nicht.
Ich habe doch einen stabilen Topf dabei, na freilich.
Ich müsste das ja mal wieder spielen. Habt ihr Teil 1 schon mal besprochen eigentlich und nur Teil 2?
Nee, beide schon. Da haben wir lang und breit über die 478 Goldstücke gesprochen.
Die nächste Frage von Rainer. In The Secret of Monkey Island rettet man den Piraten Otis mittels Grog aus der Gefängniszelle. Was kann man mit dem Grog noch machen? A. Den Tresor beim Gemischtwarenhändler aufknacken. B. Sich die Dankbarkeit einer Ratte verdienen. C. An einem Weitspuck-Wettbewerb teilnehmen oder D. im letzten Akt LeChuck aus der Stadt vertreiben.
Ist erstaunlich, was ich nicht mehr weiß über dieses Spiel. Es ist echt, meine Herren, sind auch so komisch formuliert, die Antworten, ich weiß nicht.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Lang her, dass ich es gespielt habe. Also der Weitspuck-Wettbewerb war in Teil 2. Das können wir schon mal ausschließen. Und LeChuck vertreibt man mit dem Rootbeer und nicht mit dem Grog, der frisst sich ja auch durch die Tasse durch, ne? Otis spielt, glaube ich, mit einer Ratte, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ich weiß nicht mehr genau, was da der Hintergrund ist, aber ich bilde mir ein, man kann den Tresor beim Gemischtwarenhändler damit öffnen und da sind dann 196 Goldstücke drin. Also ist meine Antwort A.
Herr Käufer. Was ist Ihre Antwort?
Ja, es wäre schade, wenn es so wäre, weil es ist so eine logische Herleitung. Also C und D hat Christian ganz richtig gesagt, aber A wäre doch dann das Gleiche wie mit der Gefängniszelle, oder? Dass man da irgendwie sowas Metallenes aufschmilzt damit. Und das, ich finde, B ist so komisch, wenn es eine ausgedachte Antwort wäre, weil es einfach gar keinen Sinn macht, sich die Dankbarkeit einer Ratte mit Grog zu verdienen. Ich habe einfach mal B genommen, nämlich die Rattenantwort.
Herr Lott. Ich habe auch B, aber man macht doch im Spiel eine Ratte betrunken. Das kommt mir schon so vor, als das mit dem Grog, aber womit denn sonst? Mit dem Rootbier kann es ja nicht sein. Ja, B wird schon richtig sein.
Ja, B ist auch richtig.
Stark. Was ist denn los?
Herr Schmidt, Sie haben gerade zwei Monkey Island-Fragen hintereinander falsch beantwortet.
Ja, also ich bin jetzt auch raus. Ich brauche mich hier gar nicht mehr sehen zu lassen. Alter.
Denn mit Grog kann man kein Safe aufmachen, denn wie jeder weiß, ist das ein Grog-resistenter Safe.
Es sind halt keine Loom-Fragen.
Die kommen in Block 3.
Okay. Nee, die kommen jetzt. Ich lese jetzt kurz ein Part aus dem Loom-Handbuch vor. Der Expertenmodus ist was für Leute mit gutem Gehör. Bla 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 bla. Wichtig. Als Belohnung für Spieler, die sich an diesem Modus wagen, gibt es gegen Ende der Geschichte eine spezielle Animation, die nur echte Weber sehen dürfen. Diese Szene erscheint in den beiden anderen Modi nicht. Die Frage von Michael ist, Loom hat in der EGA-Version eine geheime Animation für Spieler des Expertenmodus. Was sieht man in dieser Animation? A. Am Ende kämpfen alle Schwäne gegen Chaos. B. Bobbin belebt einen Schmiedelehrling wieder, der vorher im Spiel starb. C. Bobbins Kapuze wird vom Kerkermeister zurückgezogen und dessen Seele daraufhin von uns brutal eingesaugt. Oder D. Alle Schwäne verwandeln sich am Ende zurück und versuchen, den Webstuhl wieder aufzubauen.
Also können wir kurz einmal an der Stelle einwerfen, was für eine unglaubliche Unwahrscheinlichkeit das war, dass jetzt wirklich eine Loom-Frage kommt. Es gibt ungefähr 2 Millionen andere Spiele, die jetzt hätten drankommen können. Aber nein, es kommt Loom.
Der Christian weiß hier Bescheid. Der ist irgendwie bevorteilt. Der hat irgendwie die geheimen Fragen gelernt. Der hat gewusst, dass Loom kommt.
Vielleicht sitzt der Quizmaster hier auch am Hebel und zieht passende Fragen vor, um Herr Käufers Prediction wahr werden zu lassen.
Genau, du hast da so einen Ordner, so eine Loom-Frage für Notfälle.
Nee, aber sie haben die letzten Quizfragen immer nach Loom-Fragen gefragt. Da habe ich gedacht, warum nicht hier im Adventure-Blog? Also das war jetzt eigentlich nicht so weit hergeholt, dass jetzt hier eine Loom-Frage kommt. Herr Käufer, was ist die Antwort?
Ja, das ist natürlich, dass sich am Ende die Schwäne dann alle zurückverwandeln und den Webstuhl wieder aufzubauen versuchen.
Herr Lott. Das ist diese absurde Szene, wo diese Kapuze zurückgezogen wird und unter der Kapuze ist so ein Licht von Bobbins Kapuze und dann wird der Kerkermeister eingezogen. C, also.
Herr Schmidt.
Das ist natürlich die Szene, wo alle Schwäne wieder auftauchen aus dem Webstuhl und gemeinsam dann gegen Chaos kämpfen. Also A.
Habt ihr das Spiel nicht gespielt, alle?
Ich weiß es doch nicht genau.
Ich wusste nicht mal, dass es da Schwäne gibt. Oder Chaos.
A ist das normale Ende, ne, dass alle Schwäne da sind. Aber ich habe auch irgendwie diese Kapuzenszene im Kopf, aber ich dachte, das sei vorher. Das sei gar nicht am Ende.
Es ist gegen Ende des Spiels. Und Herr Lott hat recht. Tatsächlich. In der EGA-Version sieht man die Szene explizit, wie der Mann sich langsam in ein Skelett verwandelt und von Bobbin eingesaugt wird. Im Nicht-Experten-Modus schaltet die Szene über und man liest nur den Schrei. Im Expertenmodus sieht man auch, was passiert. In späteren Versionen, VGA-Versionen zum Beispiel, ist die Szene komplett drin. Das bezieht sich nur auf die EGA-Version.
Cool. Cooles Anekdotenwissen.
Übernimmt hier gerade Herr Lott die Führung an dieser Stelle?
Richtig.
Sehr unangenehm.
Herr Lott hat 6 Punkte, Herr Schmidt 5 Punkte und Herr Käufer 4 Punkte. Der Block neigt sich dem Ende.
Warte, wir müssen vorhersagen, welches LucasArts Adventure jetzt kommt.
Ja, Herr Schmidt, Sie wollten die nächste Frage vorhersagen?
Ja, jetzt kommt eine Frage zu Maniac Mansion. Nein, Day of the Tentacle.
Nee, eine Konsolenfrage kommt jetzt.
Falsch. Ein Minuspunkt. So, nee, kein Minuspunkt. Jetzt kommt eine Frage eines Mitarbeiters, und zwar von unserem Grafiker Paul.
Hallo zusammen. Heute ist euer Sci-Fi-Nischenwissen gefragt. weiß, dass Gunnar in dem Bereich recht umtriebig ist, aber ob er die spezifische Nische hier auch ausfüllt, schauen wir mal. Im Spiel Perry Roden Operation Eastside aus dem Jahr 1998 besiedelt man mit verschiedenen Völkern die Eastside, einen bis dato unbekannten Teil der Milchstraße. Dabei hat man als Spieler die Wahl aus verschiedenen Völkern. Neben den Terranern kann man 5 weitere Völker wählen. Welches Volk kann man als Spieler allerdings nicht selber spielen? A. Die Springer, B. Die Arkoniden, C. Die Blues oder D. Die Topsieder?
Das ist eine Frage.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ich habe gar keine Ahnung von Perry Roden und von diesem Spiel nochmal speziell nicht. Aber Perry Roden hat so absurde Namen, oder? Da klingt alles so komisch. Und hier sind jetzt diese ganzen Völker genannt und die klingen alle wie ganz normale Völker. Springer, Arkoniden, Blues, können ja irgendwelche Völker sein. Aber Topsider klingt so dämlich. Das ist doch bestimmt so ein Perry Roden-Ding. Die Topsider sind die Götterrasse, weil die Topside sind, weil die oben auf der Galaxis sind und alle regieren. Deswegen sage ich, die Götterrasse, die Topsider kann man nicht spielen. Und man merkt sofort, ich habe noch nie einen Perry Roden-Roman gelesen.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Ich finde das völlig überzeugend, was Gunnar sagte, weil ich habe 0,0 Ahnung von Perry Roden. Das Einzige, was ich weiß, außer dass es dieses Spiel Operation Eastside gab, ist, dass es noch mindestens ein weiteres Perry Roden-Spiel gegeben hat und das hieß Die Blues. Dementsprechend kann ich zumindest dieses Volk sicher Perry Roden zuordnen und damit ist ja schon mal viel gewonnen. Und dann habe ich also aus schierer Ratlosigkeit auch das genommen. Vermutlich ist das eines der zentralen Völker und es war damals ein Skandal, dass das in Operation Eastside nicht drin war. Daher auch die Frage von Paul. Und dann mussten sie das mit einem eigenen Spiel noch würdigen, weil sonst wäre die Fangemeinde Sturm gelaufen. Das ist die einzige Erklärung, die ich mir vorstellen kann.
Voll gute Idee. Die Blues kamen erst im DLC dazu.
In der Fortsetzung Operation Westside.
Sehr gut.
Operation Topside, bitte.
Herr Käufer.
Ja, eure Herleitungen klangen beide gut und sinnvoll. Ich bin nicht über die von Gunnar hinausgekommen. Ich habe mir das auch so gedacht, die Topsider klangen so ein bisschen privilegierter als die anderen. Und deswegen habe ich gedacht, die kann man nicht spielen, weil du ja einen starken Gegenpol im Spiel brauchst.
Die Antwort hören wir hier.
Die richtige Antwort ist natürlich C, die Blues, denn yes. Die treten im Spiel als die große Bedrohung auf, die heuschreckenartig über die Eastside herfällt und anfangs für den Spieler noch gar nicht zu besiegen ist. Denn erst später kommt man durch Forschung gegen die überlegene Schildtechnologie der Blues an und kann dann seinen Vorstoß in die Eastside weiter fortsetzen. Viel Spaß noch beim Quizzen.
Herr Schmidt hat recht, tatsächlich ins Blaue geraten und den Punkt erhalten. Der Endstand nach dem zweiten Block, Herr Lott 6 Punkte, Herr Schmidt 6 Punkte, Herr Käufer 4 Punkte. Damit bekommt Herr Käufer wieder einen Wechseljoker.
Fantastisch.
Es bleibt spannend.
Die nächste Frage von Helge. Im C64-Spiel Paradroid gibt es 24 verschiedene Robotertypen mit unterschiedlichen Nummern. Manche dieser Roboter sind unbewaffnet, andere bringen eigene Bewaffnung mit, die der Spieler einsetzen kann. Die Frage ist jetzt, welche Nummer trägt der niedrigste Robotertyp mit eigener Bewaffnung? A. Der 476 Maintenance Robot, B. Der 296er Servant Robot, C, der 629er Sentinel Robot oder D, der 302er Messenger Robot?
Das ist eine gute Frage. Hast du eine tolle Frage übrigens.
Naja.
Dieses Naja klingt, als würde Chris das auf jeden Fall wissen.
Nein, das ist eine von den Fragen, die man nur beantworten kann, wenn man das Spiel kennt. Und das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil es ist nicht herleitbar, finde ich.
Bist du denn nicht so ein großer Fan von dem Spiel?
Ja, bin ich auch.
Ich finde die Frage ist sehr herleitbar, Herr Lott.
Ah. Ich habe auch eine gut begründete Vermutung.
Ja, und ich habe einen Joker.
Ja, das stimmt. Das wird sich ausgleichen.
Und was hab ich?
So, Herr Schmidt, Ihre Antwort.
Ich kann nur versuchen, mir das herzuleiten. Welcher von diesen Robotern bräuchte denn eine eigene Bewaffnung? Ein Messenger, also ein Bote und ein Diener vermutlich eher nicht. Bei einem Maintenance-Roboter könnte es natürlich sein, dass der irgendwie so einen Reparaturlaser oder sowas hat. Aber ich dachte, ich mache jetzt mal den Lot und lass mich nicht ablenken von so pseudomöglichen Antworten, die dann aber falsch sind, sondern nehme hier wirklich die sichere Bank. Das wird schon der Sentinel-Robot sein, also C.
Herr Käufer.
Chris hat schon viel meiner Herleitung übernommen. Ich habe aber den Maintenance-Robot genommen, also die A, weil der Maintenance-Robot muss ja auch mal in Bereiche vordringen, wo sonst keiner hinkommt.
Und wo sich nie ein Mensch zuvor gewesen ist.
Genau, wo sich gefährliche Kreaturen ausbreiten und deswegen muss der in der Lage sein, sich zu verteidigen, wenn er irgendwelche Schweißnähte erneuert oder sonst irgendwas macht. Und deswegen ist es natürlich nicht der Sentinel-Robot, sondern darunter dem Maintenance-Robot. Dem steht auch schon eine Bewaffnung zu.
Herr Lott. Ich kann mich an diese ganzen Roboter nicht gut erinnern, aber ich weiß, als ich gelesen habe 476, dann habe ich so gedacht, oh Gott! Und ich nehme an, das habe ich gedacht, weil das der erste bewaffnete Roboter ist, auf den du triffst und der dir was antun kann.
War das nicht die Zahl der Goldmünzen, die wir gerade hatten?
Genau.
Ist doch nur wieder eine Irreführung.
Für jeden Laserschuss zahlt er dir eine Goldmünze. Ich glaube, das ist der erste richtig gefährliche Roboter, den du siehst. Und das ist auch der, den du übernehmen musst, um im Spiel dann weiterzukommen. Und der 629 ist ein gefährlich großer Roboter. Das ist ja, das kann nicht der erste sein.
Also deine Antwort ist A, das ist die Kurzfassung.
A, 476, ja genau, Doofmann.
Dann setze ich meinen Joker nicht.
Ist auch gut so, Herr Lott und Herr Käufer haben recht. Der niedrigste Robotertyp mit eigener Bewaffnung ist der Maintenance-Robot. Der hat einen guten Laser.
Da will man einmal Gunnar channeln und dann sieht man, was man davon hat. Das lasse ich jetzt wieder.
Die nächste Frage von Rolf Simon. Im NES-Klassiker Super Mario Bros. 3 gibt's viele bissige Gegner. Welcher Gegner zeigt in seiner Sprite-Animation die meisten sichtbaren Zähne?
Oh, Jesus Christ.
A, der Kettenhund, B, der Bowser, C, die Piranha-Pflanze oder D, der Goomba?
Die meisten sichtbaren Zähne.
Ja, was sehen Sie da, wenn Sie Super Mario Bros. 3 spielen? Stellen Sie sich vor, 1988, Sie sitzen da, Basecap falsch herum und spielen die Spiele und plötzlich kommt da eine fiese Pixelfigur auf den Bildschirm und macht und Sie denken, oh nein, so viele Pixelzähne.
Das ist so eine gute Frage, die da dem Spiel abgewonnen wurde, weil die echt schwer ist.
Mir gelingt es nicht mal, diese Figuren vor meinem inneren Auge aufzurufen, um zu zählen, wie viele Zähne die haben.
Herr Käufer, Ihre Antwort, bitte.
Ja, ich weiß ungefähr, wie die aussehen, aber jetzt natürlich auch nur so auf so eine leicht abstrakte Art, die nicht akkurat die dentalen Zustände der Figuren beinhaltet. Ich bin aber dann mit dem Kettenhund gegangen, mit A, weil der definiert sich halt dadurch, dass er an der Kette hängt und ein Hund ist, der dich beißen soll. Also gut, die Piranha-Pflanze auch, aber Goomba und Bowser würde ich irgendwie nicht sagen. Ja, besser wird meine Begründung nicht. A, der Kettenhund.
Herr Lott.
Ich habe auch den Kettenhund gedacht, aber ich habe dann gesagt, Bowser, sieht man Bowser nicht größer und irgendwie auch mal aus einer besseren Perspektive, so dass man da von dem mehr Zähne sieht? Vom Kettenhund sieht man doch nur die drei Zähne in der Seitenansicht, oder? Weil dann die so, weiß ich nicht. Oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe Bowser gesagt, tut mir leid. Wahrscheinlich ist es falsch.
Herr Schmidt.
Ich war da bei Gunnar und dachte, je größer das Sprite, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man da mehr Zähne sieht. Aber ich glaube, Bowser hat gar nicht so viele Zähne in seiner Stilisierung. Und weil er zu viel Zuckerzeug ist, ich bin irgendwie bei der Piranha-Pflanze gelandet. Oh. In meiner Vorstellung hat die eine ganze Menge fieser, kleiner, spitzer Pflanzenzähne, also C.
Ja, die könnte so ganz viele kleine, ein Pixel große Punkte haben, das stimmt schon.
Ich will Bilder sehen von allen.
Na, wenigstens sind wir mal jeder was anderes. Jetzt ist es der Goomba am Ende.
Ja, genau.
Nee, die richtige Antwort ist C, die Piranha-Pflanze.
Oh. Das Weiße sind ihre Lippen, ne? Ist ja klar. Das ist halt, ah nee, stimmt, das sind sogar ihre Lippen. Und man sieht trotzdem noch Zähne. Oh Gott.
Rolf Simon schreibt dazu noch, die richtige Antwort lautet C. Die Piranha-Pflanze hat entweder 7 oder 8 Zähne. Über die genaue Pixelanzahl der unteren Zahnreihe lässt sich hier streiten. Trotzdem hat sie damit mindestens einen Zahn mehr als Bowser, der nur 6 Zähne hat. Der Kettenhund hat 4 Zähne und der Goomba nur 2.
Sehr, sehr schöne Frage.
Ich finde das immer schön, wenn ich mit meiner Super Mario-Expertise glänzen kann.
Keinen Punkt bei LucasArts, aber jetzt, ey.
Also, was ist denn los heute? Verkehrte Welt.
Vor allen Dingen spannende Welt hier. Herr Lott 7 Punkte, Herr Schmidt 7 Punkte, Herr Käufer 5 Punkte. Die nächste Frage von Konstantin. Was ist laut der Spieleanleitung der Grund für das erneute Abenteuer von Donkey und Diddy in Donkey Kong Land für den Game Boy. A. Cranky Kong provoziert die beiden, dass sie nach Donkey Kong Country für das SNES keine Puste mehr haben. B. Cranky Kong behauptet, dass Donkey Kong Country nur erfolgreich wegen überlegener Grafik und Sound war und auf dem Game Boy keine Chance hat. C. Cranky Kong behauptet, dass die beiden nur bestehen konnten, weil das SNES mehr Knöpfe hat. Oder D. Cranky Kong behauptet, dass Donkey Kong zu fett für einen Handheld-Bildschirm sei. Was von diesen vier Gründen ist der Grund, warum Donkey und Diddy erneut auf Abenteuerreise gehen? Zur Erklärung nochmal, der Cranky Kong, der frotzelt quasi ein bisschen mit den beiden und möchte die halt motivieren. Die beiden sagen, das lassen wir nicht auf uns sitzen, wir beweisen es dir. Und deswegen gehen sie erneut ins Abenteuer. Aber was ist der Grund?
Von wann ist denn das nochmal?
Ich könnte mich so in den Arsch speisen, Leute. Das ist gerade für die Switch erschienen, deren Gameboy-Katalog, wenn man dieses Online-Abo hat. Ich habe es aber nicht gespielt dafür, aber die Tage Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo. Und trotzdem weiß ich nicht, was es mit dem Gameboy-Ding jetzt auf sich hat.
Okay, Hallott, Ihre Antwort bitte.
Ich glaube, dass man auch in dem Spiel von 1995 nicht gesagt hat, dass irgendwer zu fett ist und wenn es auch nur ein Affe ist in einem Nintendo-Spiel. Das ist, glaube ich, keine mögliche Antwort. Die anderen drei sind so konkrete Antworten, die sich auch so vierte Wand durchbrechend irgendwie auf das vorherige System beziehen. Ich glaube, der stärkste Meta-Joke von denen ist der, dass es mit der Grafik zu tun hat. Und dass es jetzt hier auf der neuen Plattform nicht geht. Und dann macht man halt ein Spiel mit toller Grafik, um es zu beweisen. Also das ist ein Angeberwitz, finde ich. Das haben sie bestimmt gemacht, die Angeberleute von Rare. Also B.
Herr Schmidt.
Also für mich haben B, C und D gemeinsam, dass die ja alle den Gameboy schlecht machen gegenüber dem SNES. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass Nintendo das hätte durchgehen lassen. Wogegen A, also dass sie keine Puste mehr hätten, einfach so eine kuschelige, nette Antwort ist, die wunderbar ins weiche Nintendo-Land passt. Und dementsprechend würde ich sagen, das wird es wohl sein.
Wir halten noch mal fest, dass das Engländer sind, denen alles zuzutrauen ist.
Ja, aber die ja trotzdem durch die Freigabe in Japan gehen müssen.
Herr Käufer.
Ja, schwierig. Es gab auch schon auf dem Super Nintendo bei Donkey Kong Country teilweise diesen einigermaßen fiesen Humor durch Cranky Kong. Das ist ja übrigens der originale Arcade-Donkey Kong. Der Donkey Kong aus den Country-Spielen und bei Land ist er quasi schon dessen Nachfahre und der sagt manchmal richtig gemeine Sachen. Dass der zu fett jetzt sei, das sagt er nicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen. B und C sind absolut möglich, zumal das, glaube ich, so ein Gag war, weil das andere Leute bei Rare portieren mussten auf den Game Boy oder durften, wie auch immer. Ich glaube dennoch, dass es das ist, was Chris auch sagt, A, also dass sie keine Puste mehr hätten nach dem Spiel.
Cranky Kong. Der alte Zockeropa und Obermotz des Affenbaums schaukelte gemütlich in seinem wackeligen Schaukelstuhl hin und her, während er Donkey Kong und dessen kleinen Sidekick Diddy Kong ordentlich einen einschenkte. Tja, ich muss schon sagen, euer letztes Abenteuer lief besser, als ich's euch zugetraut hätte, feixte Cranky. Aber hey, schmeiß ein paar schicke Pixelgrafiken und einen modernen Beat ins Spiel und schon kaufen die Kids von heute alles, was du ihnen vorsetzt. Passt mal auf, ihr Milchgesichter. Zu meiner Zeit hatten wir noch gar nichts. Keine Farben, keine Effekte, kein Schnickschnack. Und trotzdem haben wir Meisterwerke abgeliefert. Und ihr? Ihr schafft das nie wieder, Donkey, mein Junge. Vergiss es, sowas kriegst du nicht wieder hin. Also ihr wollt mir ernsthaft weismachen, dass ihr so ein Abenteuer wie euer letztes sogar auf einem popligen 8-Bit-System wie dem Gameboy hinbekommen würdet? Fragte Cranky mit hochgezogener Augenbraue. Ganz genau, rief Donkey mit einem Blick, der keine Zweifel ließ. Diddy nickte eifrig und sprang gleich mit auf die... Die richtige Antwort ist also B, Herr Lott hat recht.
Also Respekt, das hätte ich nicht gedacht, aber das ist schon ziemlich cool.
Falls einer der Hörer da draußen übrigens das deutsche Handbuch zu Donkey Kong Land für den Game Boy hat, könnte er doch mal bitte vielleicht im Forum zu dieser Folge ein Bild davon posten. Das wäre sehr nett.
Das, was du vorgelesen hast, war nicht aus dem deutschen Handbuch?
Das war die Übersetzung von Christopher.
Ah, sehr gut.
Wir hatten nur das englische Handbuch zur Verfügung, leider. bleiben wir doch bei Donkey Kong Land.
Nein.
Und gehen wir zur nächsten Frage, auch von Konstantin. In Donkey Kong Land auf dem Game Boy kann man wie in Donkey Kong Country in den Stages die Buchstaben K-O-N-G einsammeln. Die Auswirkung in Country ist ein Bonusleben. In Land ist es aber anders, nämlich A. Spieler erhalten nach dem Sammeln der Buchstaben die Möglichkeit, ihren Spielstand zu speichern. B. Spieler erhalten nicht bloß ein Leben, sondern auch ein Continue. C. Wenn Spieler in einer der drei Welten in jeder Stage die Buchstaben sammeln, schalten sie Bonuslevel frei. Oder D. Haben Spieler alle Buchstaben gesammelt, schalten sie einen schwereren Modus des Spiels frei.
Boah, wo soll man das denn jetzt wissen?
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung. Deswegen ist das jetzt so Meta, gerade war die richtige Antwort B, also schließe ich B aus, das ist es nicht nochmal. Und ich bin bisher, habe eigentlich bisher fast nie was anderes als A oder C geantwortet. Deswegen bleibe ich da schön dabei und nehme C. Wenn Spieler in einer der drei Welten in jeder Stage die Buchstaben sammeln, schalten sie Bonuslevel frei. Ja, warum nicht?
Herr Käufer.
Ich weiß ja, dass Gunnar keinen Joker hat und das nicht mehr wird korrigieren können, weil er hat auch nicht die richtige Antwort, denke ich. Das weiß ich tatsächlich noch aus der eigenen Spielerfahrung. Ich sage das jetzt so super selbstbewusst, am Ende stimmt es nicht. Ich stehe wie der größte Vollidiot da. Ich glaube aber, dass das hier ein bisschen umstritten war, die Mechanik in diesem Spiel, dass man die Buchstaben sammeln muss, um den Spielstand speichern zu können, was eine sehr weirde Entscheidung war. Ich bin da sehr, sehr stark bei Antwort A.
Herr Lott.
Ich habe auch nur geraten. Wie die anderen auch. Und ich glaube, das ist nur ein Leben und ein Continue. Da kann doch kein Safe hinter sein.
Ich glaube, es gibt keine Continues in dem Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Also bin mir unsicher, aber ich glaube.
Aber es steht hier bei B. Da, wo die richtige Antwort hingehört, das war bei den letzten beiden Malen auch B. Also ist das hier jetzt ein Continue.
Irgendwann muss auch mal A wieder stimmen.
Ich möchte Fabians Joker einsetzen.
Der größte Vollidiot sind Sie nicht, Herr Käufer. Sie haben nämlich recht. Es ist schön. A. Tatsächlich ist die gesamte Speichermechanik des Spiels hinter dem Sammeln der Buchstaben K-O-N-G versteckt.
Absurd.
Ja.
Aber Glückwunsch an Fabian.
Dankeschön.
Block 3 nähert sich dem Ende. Es kommt die letzte Frage und zwar: Bitte ordnen Sie diese Charaktere chronologisch nach ihrem ersten Erscheinen als spielbare Charaktere. Lara Croft, Prinzessin Peach, Sarah Kerrigan und Zentia.
Oh Gott, oh Gott. Wer ist denn die letzte überhaupt?
Da sagen wir nichts dazu. Als spielbare Charaktere.
Ich weiß nicht, ich krieg gerade nicht mal, wer ist denn nochmal Sarah Kerrigan? Ist das die von Splinter Cell? So sieht das hier aus auf dem Bild. Ich weiß wirklich nicht, wer die letzte ist.
Das ist Zentia aus der Kyrandia-Serie. Ich habe gedacht, man weiß das, sonst hätte ich es noch dazu geschrieben. Das ist nicht so wichtig, kann ich ruhig sagen.
Müssen wir auch die Jahreszahlen mit dazu schreiben?
Nein, nur die Reihenfolge.
Also.
Herr Käufer, was ist die Reihenfolge?
Also, ich hatte erst Prinzessin Peach ganz am Ende, weil ich an das Princess Peach Spiel vom Nintendo DS gedacht habe. Das ist natürlich Quatsch. Denn Prinzessin Peach war einer der vier spielbaren Charaktere in Super Mario Bros. 2 auf dem NES. Das ist schon sehr, sehr früh erschienen in den 80ern. Deswegen ist sie die erste. Dann kommt Zentia aus den Kyrandia Spielen. Dann kommt 1996 Lara Croft und dann kommt Sarah Kerrigan, die ich jetzt nur anhand des Nachnamens bei StarCraft verorte. Und ich glaube, das könnte stimmen und das ist noch ein bisschen neuer, hoffe ich zumindest.
Herr Lott.
Also Zentia, Legend of Kyrandia 2, 93 oder so, Lara Croft, 96 vielleicht, Sarah Kerrigan ist 1998, das ist StarCraft. Peach, hätte ich gedacht, die wäre doch ewig lange nicht vorgekommen. Ich dachte, wäre erst spät vorgekommen, überhaupt mal spielbar. Und das ist, war das nicht so ein großer Running Gag, dass die halt immer gerettet wird und nie rettet?
Das war mein Denkfehler auch, Gunnar.
Ich hätte jetzt gesagt, Peach kam erst in irgendeinem Mario Party vor oder einem von diesen Multiplayer-Spielen und liegt am Ende. Also auch so 99, 2000 oder irgend sowas.
Herr Schmidt.
Ich bin so froh, dass Fabian gesagt hat, Super Mario Bros. 2, weil das dachte ich auch, dass sie da als erstes vorkommt. Aber Twist, da ist es nicht Prinzessin Peach, da ist es Prinzessin Toadstool. Nein, Quatsch, Klammer zu. Ich bin bei Fabian, die Reihenfolge, wie er sie genannt hat, stimmt.
Richtig, und zwar konnte Peach zum ersten Mal 1988 in Super Mario Bros. 2 gespielt werden. Zantia in Kyrandia 2 1993. Lara Croft in Tomb Raider 1996 und Sarah Kerrigan in StarCraft 1998. Die Jahreszahlen hatten sie richtig, Herr Lott.
Ja, ja, ja.
Der dritte Block ist hiermit beendet. Der Punktestand ist Herr Lott 8 Punkte, Herr Schmidt 8 Punkte und Herr Käufer 7 Punkte. Und Herr Käufer kriegt jetzt wieder einen Joker und hat damit 2 Joker für die letzten beiden Blöcke.
Es gibt aber doch die Regel, die wir vorher nicht erwähnt haben, dass kein Spieler mehr als einen Joker haben darf und deswegen muss Fabian einen abgeben.
Wir können das gerne so machen. Also wir können das auch gerne
machen. Nein, jetzt hat er 2, ist alles gut.
Ich hatte ihn doch fast. Ja, halt hier mit Absicht nicht gewinnen will, weil er immer die Fanmails kriegt von den ganzen Mädels.
Wir sind auf deiner Seite, Fabian. Du weißt nichts, aber du bist der Schönste.
Bestimmt sprecht ihr beiden euch dann noch untereinander ab, damit ich die Joker irgendwie falsch setze und dann richtige Fragen falsch korrigiere.
Das ist uns bis jetzt nicht gelungen, sagen wir so, obwohl wir es wirklich versucht haben.
Wir werden es drauf anlegen. Also traue keine Antwort, die wir geben, Fabian.
Nee, ich werde es einfach mit meinem eigenen Wissen zu Ende spielen. Da bin ich ganz gut gefahren bisher heute mit.
Ja, ich kann dir beim nächsten Mal auch einfach die Fragen vorher schicken, dann wird es vielleicht leichter. Jannes fragt, die letzte offizielle Ausgabe des PC-Jokers war die 01-2001. Welche Spielgrafik zierte das Cover? Oder welche Spielegrafik? Also welche Grafik, Illustration zu welchem Spiel zierte das Cover? A. Tomb Raider, die Chronik. B. Call to Power 2. C. Patrizia 2. Oder D. Delta Force 3.
Ernsthaft? Ist doch schon wieder eine Joker-Frage. Es kommen doch mehr PC-Joker-Fragen als GameStar-Fragen. Das ist mir schon aufgefallen. Überhaupt ist das Wort Joker heute irgendwie komisch. Ich weiß nicht.
Es könnte sein, dass 2 von 3 der Quiz-Teilnehmer mal bei der GameStar gearbeitet haben und vielleicht dadurch ein Vorteil entsteht.
Es gab doch auch noch gar keine Joker-Frage heute, oder?
Nein, nein, das ist die erste. Aber es kam schon 2-mal oder so in den vergangenen Quizzes kamen Joker-Fragen.
Ich bräuchte die Amiga-Joker-Fragen, das war mein Heft.
Ja, genau.
Also, liebe Hörer, Sie hören es, GameStar-Fragen und Amiga-Joker-Fragen werden gewünscht.
So, ich habe meine Antwort.
Ich auch.
Und ich verbinde die Antwort mit einem Hot-Take.
Mit einem Hot-Take, der belastbar genug für einen Joker ist von mir?
Das vielleicht. Das würde ich, ja, das, ja, ja, ja. Du kannst immer so setzen wie ich, Fabian. Da bin ich immer dafür.
Ich guck mal, was Chris noch sagt.
Immer dieses Taktieren.
Herr Lott, Ihr Hot Take, bitte.
Mein Hot Take ist, dass der PC Joker auf keinen Fall ein gutes Spiel aufs Cover tut und da eine große Tradition hat, das falsche Spiel zu wählen. Und das falsche Spiel ist in diesem Fall Call to Power 2. Das ist nicht die bekannte Marke Tomb Raider, das ist nicht die bekannte Marke Patrizia, das ist nicht das Land Warrior. Sie nehmen einfach den Civilization Abklatsch, auch noch den zweiten Teil. So, Hot Take. Fight me.
Herr Schmidt, völlig nachvollziehbar. Ich bin gar nicht so weit davon weg. Ich verbinde mit den Ausgaben 1 dieser Ära immer Tomb Raider. Weil bei der GameStar hatten wir dann immer Tomb Raider auf dem Cover. Nur niemand hat ja die Chronik noch aufs Cover genommen. Da war es ja schon durch, da interessiert ja niemand mehr Tomb Raider. Außer der PC Joker in seiner letzten Ausgabe. Deswegen war es ja auch die letzte.
Ah, guter Punkt.
Ja, wie blöd. Es hilft mir natürlich jetzt gar nicht in meiner Entscheidungsfindung.
Stimmt.
Was stimmt jetzt?
Aber das, was Gunnar gesagt hat, war schon sehr überzeugend, aber auch irgendwie falsch.
Ich mache mich jetzt einfach unabhängig von euch beiden. Ich glaube auch, dass man Tomb Raider Teil 4 nicht mehr aufs Cover nimmt.
Das war auch Teil 5.
Teil 4 hätte man vielleicht noch genommen.
Es ist wirklich, was ist denn dann? Ach, 4 ist Last Revelation oder so, ne?
Ja, genau.
Was ist 3? Hat er auch schon Untertitel gehabt?
Adventures of Lara Croft, glaube ich.
Und 2?
Nix.
Jetzt bin ich endgültig verwirrt. So oder so, das ist es nicht. Es ist nämlich Delta Force 3 Land Warrior D.
Sehr gute Wahl.
Die richtige Antwort ist B, Call to Power 2. Oh,
nein. Wer nimmt denn sowas aufs Cover?
Der PC Joker.
Ja, der PC Joker. und das schöne Covermotiv mit dem Pharao mit dem Headset. Sehr gut. Aber Tomb Raider als zweites schon.
Also habe ich irgendwie auch recht gehabt.
Ja.
So steht denn da drunter GamePro 2001.
Das sind GamePro-Fans, das weiß jeder.
Schon die Leseempfehlung für die Zukunft.
Genau, wenn wir eingestellt werden, dann kaufen Sie GamePro. Entschuldigung, wir, alle PC-Joker-Hörer und Fans und Mitarbeiter, wir meinen das nicht so. Es ist nur ein bisschen Restkonkurrenz.
Für die Hörer, die drei haben gerade über das Cover gesprochen und da steht unten drauf GamePro 2001, aber das bezieht sich nicht auf das Magazin, was Herr Lott mal geleitet hat, sondern das bedeutet Quiz, Doppelpunkt, Traumrechner mit 1 Gigahertz und weitere Toppreise für Deutschlands gewiefte Spieler, was auch immer das mit GamePro 2001 zu tun hat.
Naja, werde der GamePro.
Ist auch gut, wenn du nochmal so eine dicke Verlosung machst in deinem letzten Heft, die du da nie mehr auflösen musst.
Da hat irgendein Redakteur den GamePro 2001 mit nach Hause genommen hinterher.
Thomas fragt, welcher Buchautor fand Einzug als Cheat in den 1991er Amiga-Shooter-Klassiker Alien Breed? A. John Grisham, B. Simon Rushdie, C. Clive Barker oder D. Ephraim Kishon?
Ist doch wohl ein Scherz. Ich meine, wer hat den Breed gespielt? Das kann doch jetzt wirklich niemand erwarten.
Alien Breed.
Ich hab das gespielt.
Ich hab das auch gespielt.
Ach, Alien Breed. Ach, ich hab das Alien überlesen und hab gedacht, Breed. Und das ist ja ehrlich möglicherweise das nicht ganz so gute Spiel wie Alien Breed.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Ich weiß es natürlich nicht, weil es ein Amiga-Spiel ist, aber ich weiß zumindest, dass es ein britisches Spiel ist. Und Briten ist alles zuzutrauen. Und auch wenn ich jetzt die Zeit nicht genau eingrenzen kann, aber es gab da diesen Salman Rushdie-Skandal, dass da eine Fatwa auf ihn ausgesprochen wurde und er dann sich verstecken musste. Und ich kann mir vorstellen, dass die das als Anlass nehmen für irgendeinen fiesen Cheat. Keine Ahnung, dass du dann unsichtbar wirst oder irgendwie sowas. Also irgendwie glaube ich, das hat was mit schwarzem britischen Humor zu tun und bin deswegen bei Salman Rushdie.
Herr Käufer.
Ja, das ist richtig, auch weil es natürlich super witzig ist, dass man da auch Rush und Die drin lesen könnte, was auch thematisch zu diesem Spiel passt. Deswegen ist das hier die einzig logische Antwort.
Oh, okay.
Wow. Ich habe mir das genauso hergeleitet wie Christian und das ist auch, glaube ich, die richtige Antwort. Die Engländer waren so besessen mit Salman Rushdie damals, weil das ja also ein englischer Bürger war und das halt so eine riesen Tageszeitungsnummer war. Sogar in Demoniac, in diesem obskuren englischen Spiel, das wir als Stay Forever gespielt haben, kam ja Salman Rushdie vor. Richtig. Also ich bin ganz sicher bei B, außerdem tippe ich ja immer B und meistens habe ich recht.
Die Antwort ist tatsächlich richtig. Einige Cheats aus dem Spiel. Puffnuts Mode, Pitballs on the Loose, The Iraqis Made the Weapons, Pissed as a Fart, Give Me Power, You Poxy Fuckwit und Salman Rushdie Plays Alien Breed. Was passiert, wenn man eingibt Salman Rushdie Plays Alien Breed? Dann wird man unsichtbar.
Wow, na, stark.
Oh, der Christian, so gut vorausgesagt.
Ich finde die Herleitung von Herrn Käufer super, dass in dem Wort Rush und Die drin vorkommt, aber dann ist der Gag, dass Simon Rush die untertauchen musste und deswegen unsichtbar wird. Also auf mehreren Ebenen. Klasse. Ich möchte noch einen Cheat vorlesen. Und zwar kriegt man 7 Leben, wenn man eingibt, I eat pitbulls for fucking breakfast, mate.
Englische Spiele, beste.
Das ist genau mein Humor.
Die nächste Frage von Michael. Welche Besonderheit hatte der US-amerikanische SNES-Controller im Gegensatz zu den normalen SNES-Controllern, die im Rest der Welt vertrieben wurden? Das Kabel ist minimal länger, nämlich 7 Fuß anstatt 2,1 Meter. Die Funktionstasten hatten nur 2 statt 4 Farben. Die A und B und X und Y-Tasten sind vertauscht. Oder das Kabel hatte einen eingebauten Überspannungsschutz.
Was?
Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ich bin mir sehr sicher, dass es weder die Kabellänge ist, noch die vertauschten Tasten, noch der Überspannungsschutz. Das sind die 2 statt der 4 Farben, so wie ja vieles rund um das Super Nintendo kurioserweise in den USA sehr viel hässlicher war, also auch das Grundgerät. Und die Modulform und all diese Sachen. Man wollte weg von diesem sehr bunten Kinderimage und hat deswegen gedacht, bei uns ist das cooler, wenn das etwas gedeckter wirkt. Aber ich finde die Designs da nicht so schön. Ich glaube, die Tasten haben so verschiedene Flieder und Violetttöne in den USA statt Rot, Grün, Gelb und Blau. Aber eben nur 2.
Herr Lott.
Was Fabian sagt, ist korrekt. Das habe ich auch.
Herr Schmidt.
Nein, 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 nein. In der Antwort, das Kabel ist minimal länger, nämlich 7 Fuß anstatt 2,1 Meter, ist die Begründung ja sogar schon eingebaut. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das vermutlich auch die Falle an dem Ganzen, nicht wahr? Ist aber schon zu spät. Ich habe trotzdem diese Antwort gewählt.
Die richtige Antwort ist B, die Funktionstasten hatten nur 2 statt 4 Farben. Herr Käufer und Herr Lott haben recht.
Darf ich mal ganz kurz meine letzten Antworten vorlesen, die hier untereinander in meinem Chat stehen? 476 BBB Zantia BBB.
Na gut, da waren aber auch einige falsche dazwischen.
Nein, die waren alle richtig.
Die 3 letzten waren auf jeden Fall B jetzt, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Jetzt weiß ich zumindest schon, was deine nächste Antwort sein wird. Dankeschön.
Die nächste Frage von Jörn. In Worms 1995 konnte man die coolen Knarren,
ach du Schande,
zum Beispiel Bananenbomben und Clustergranaten, Minigun statt Uzi oder so, durch Eingabe eines Cheats erhalten. Welcher Cheatcode ist das? A. B-A-A-B-A-A, B. B-A-B-B-A-B, C. A-A-B-A-A-B oder D. B-R-B-B-R-B.
Die Antwort ist irgendwas mit B, so viel kann ich schon sagen.
So, die Antworten. Der erste bitte, Herr Lott, Ihre Antwort.
Die Antwort ist A, B, A, A, B, A, A, weil das Geräusch ist, das Schafe machen.
Ah. Herr Schmidt.
Gunnar gibt mir gerade Sicherheit, weil ich hatte gerade das Gefühl, dass mir dieses Quiz entgleitet. Und wo ich am Anfang noch fest auf dem Boden des Wissens stand, habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung mehr und muss nur noch rumraten. Deswegen konnte ich mir das auch nur über das Schafsgeräusch erschließen und hoffe inständig, dass es die richtige Antwort ist. Bah, bah.
Schön, dass du es auch nochmal vorgemacht hast.
Fabian darf auch nochmal.
Also ich habe gedacht, D ist es schon mal nicht, weil da drinnen R auftauchen und das wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Konsolen funktionieren musste, die nur B- und A-Tasten hatten, aber keine R-Tasten. Ich habe dann gedacht, es ist das, was am ehesten eine Abkürzung von Banana Bomb irgendwie nahe kommt. Das wäre aber B, wo das zweimal wiederholt ist dann. Da ihr jetzt beide aber A genommen habt und ich noch 2 Joker habe, sage ich doch, hey, es ist A, B-A-A, B-A-A.
Fair enough.
Sehr gut. Weg mit den Jokern. Also einem.
Das war eine gute Entscheidung. Die richtige Antwort ist A, Ba, Ba.
Sehr schöne Frage auch, mit Herleitung möglich und so. Hat mir gut gefallen.
Die letzte Frage des 4. Blockes kommt von unserem Gast, und zwar von Heinrich Lehnhardt von unserem Pixelkino-Podcast und verschiedenen Spielezeitschriften der 80er und 90er.
Die erste Fußballsimulation von Sensible Software erschien 1988 unter dem Namen MicroPro Soccer, denn MicroPro war der Publisher und der Ansicht, dass wer die Entwicklung finanziert, der darf auch seinen Namen auf die Packung schreiben. Neben dem rasanten Spielablauf überzeugten die verschiedenen Spielmodi. Klar, am meisten Spaß machte MicroPro Soccer zu zweit. Aber Solo-Kicker wurden auch berücksichtigt. Die konnten zum Beispiel richtig im WM-Modus spielen. Oder, und jetzt nähern wir uns der Frage nach mehreren Querpässen, im Modus MicroPros International Challenge der Reihe nach gegen immer stärker werdende Computergegner antreten. Welche Fußballnation hatte die zweifelhafte Ehre, dort immer als Erste auf den Spielplan zu kommen? Wer war der Aufbaugegner, der vermeintlich am leichtesten war, mit eher schüchtern anmutenden Abwehrversuchen, mit hilfreich zur Seite springenden Torhütern? Wer war das Kanonenfutter, das auch Einsteiger und unbedarfte Spieler in der Regel ganz gut wegfegen konnten? Es war einer von 4 Fußballzwergen. Aber welcher? Zur Wahl stehen A. San Marino, B. Oman, C. Katar und D. Kanada. Also, wie hieß er, der erste Gegner bei der MicroPro Soccer International Challenge?
Das weiß ich. Ah, doch nicht.
Ja, klar weißt du es.
Ich dachte gerade an was und jetzt ist es da nicht bei. Wie doof ist denn das?
Ja, na klar nicht. Ach komm, Gunnar.
Das war so klar, dass von Heinrich eine Fußballfrage kommt. Und das ist nicht gut. Aber Ich bin trotzdem zuversichtlich.
Echt? Warum? Weißt du was, was wir nicht wissen?
Ich würde mal sagen, das ist einfach Fußballstandardwissen.
Herr Schmidt, was ist Ihre Antwort?
Ja, da dachte Heinrich sicher, dass er uns aufs Glatteis führen kann. Aber Gunnar und ich haben ja vor nicht allzu langer Zeit über Sensible Soccer und auch über Micropro Soccer gesprochen. Da ging es aber nur am Rande Micropro Soccer. Und ich habe nicht in die International Challenge reingespielt. Aber ich habe eine vage Erinnerung. Katar, glaube ich, kann es nicht sein, weil die waren damals noch nicht dabei. Kanada bin ich mir gar nicht sicher, ob die damals schon im Programm drin waren oder nicht. Aber die waren auch nicht der erste Gegner. Und San Marino ist, glaube ich, schlichtweg zu klein. Das müsste Oman gewesen sein.
Herr Käufer.
Ja, ich kenne das Spiel, habe so bruchstückhafte Erinnerungen daran. Und Heinrich hat ja auch zumindest den Tipp gegeben, dass es ein sehr schwacher Aufbaugegner ist. Also Kanada ist jetzt keine Fußball-Supernation, aber auch sicherlich nicht eine der schlechtesten Mannschaften der Welt. Und ich weiß, um es abzukürzen, noch, dass ich immer als Kind darüber gestolpert bin, dass da eine Mannschaft namens Oman drinne war. Ich wusste sicherlich nicht mal, dass das ein Land ist. Damals müsste auch heute, glaube ich, auf der Landkarte bräuchte ich 3 bis 4 Stunden, um den Oman näher bestimmen zu können, wo der wohl liegt. Aber das ist, glaube ich, schon die richtige Antwort.
Du dachtest immer, das wird Oman ausgesprochen. Deswegen ist es die Einsteigermannschaft.
Herr Lott. Ja, meine Herleitung ist so ähnlich wie die von Christian. Ich hatte diesen ganz starken Impuls, als ich die Frage gehört habe, dass ich gedacht habe, Algerien, ist ja klar. Und dann war es keine von den Antwortmöglichkeiten. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber ich habe auch Oman genommen.
Andererseits, Fabian, liegen wir vermutlich völlig falsch. Und hier könnte man sich durch den Joker jetzt schon nochmal einen Punkt holen.
Ach du, ich bin ja ganz gut im Rennen. Also ich bin zumindest punktgleich mit dir. Und Gunnar macht noch seine Fehler am Ende dann, weil die Nerven dann irgendwann nicht mehr mitmachen.
Also deine Herleitung mit Kanada war zwar nicht schlecht, aber wir reden hier ja von Ende der 80er Jahre.
Das stimmt. Kanada war schon, das sind schon alles 4 Aufbaugegner.
Also ich würde vielleicht doch auf Kanada gehen. Wenn ich jetzt noch einen Joker hätte, würde ich auf Kanada gehen.
Am schlechtesten ist San Marino.
Schlechter als der Oman.
San Marino hat in seiner ganzen Geschichte bis heute ja überhaupt nur 2 Spiele gewonnen. Und die beide gegen Liechtenstein.
Sag mir mal ein Spiel, das der Oman gewonnen hat.
Ich weiß nicht.
Die richtige Antwort hören wir von Heinrich hier.
Fangen wir mal mit den Fußballnationen an, die nicht gemeint waren. San Marino hat zwar ein inniges Verhältnis zur roten Laterne auf FIFA-Weltranglisten. 2024 hatte die Mannschaft zum ersten Mal seit 20 Jahren überhaupt mal wieder ein Spiel gewonnen. Liechtenstein wurde niedergerungen, aber die war nicht mal für Micropro Soccer gut genug. Katar hat erstaunlicherweise 2022 eine Fußball-WM veranstaltet. Warum und wieso, hat sich uns bis heute nicht wirklich erschlossen, aber die Spiele haben offensichtlich stattgefunden, auch wenn man gerade in Deutschland sich nicht mehr so richtig an diese WM zu erinnern vermag. Und Kanada ist zwar WM-Mitausrichter 2026 und eine der Nationen, die bei Micropro Soccer im Spiel drin sind, aber zu gut, um in der Challenge als erster Gegner schon dran zu kommen. Übrig bleibt als die richtige Antwort auf meine Frage: Oman, ein Fußballzwerg, der sich bisher noch nie für eine WM qualifizieren konnte. Genau der richtige Auftaktgegner für neue Spieler, dachte man sich wohl bei Sensible Software, und präsentiert uns deswegen Oman im Spielmodus Microprose Challenge zuverlässig als nicht übertrieben wehrhaften Auftaktgegner. Ich hoffe, die Beantwortung dieser Frage hat zu keinen Eigentoren geführt.
Damit haben Sie alle recht, alle einen Punkt. Vielen Dank an Heinrich für diese Frage. Und nun kommen wir zum Ende des 4. Blockes. Herr Lott hat 13 Punkte, Herr Schmidt 11 und Herr Käufer 11 Punkte.
Bin zufrieden.
Kriegt keiner von uns einen Joker?
Richtig.
Aber Fabian hat ja noch einen.
Das ist ja das Schlimme. Der hat noch einen Joker und punktgleich.
Nur der Letztplatzierte bekommt den Joker. Aber nicht die Letztplatzierten. Herr Käufer, als Hinweis, der Joker bringt Ihnen, wenn Sie den am Ende noch haben, gar nichts. Das ist Herrn Schmidt letzte Folge auch passiert.
Tja, wenn man immer richtig liegt, braucht man auch keinen Joker.
Der Schmidt hat ihn einfach aus Arroganz nicht eingesetzt, weil er halt so gut war. Das stimmt ja sogar leider. Da habe ich ja jetzt eben den Satz angefangen, weil ich lustig sein wollte. Aber leider ist es ja die bittere Wahrheit gewesen.
Also jetzt würde ich schon einen nehmen.
Eine Frage zu Doom von Jörn.
Da bin ich schon oft fehlgeschlagen mit Doom-Fragen, muss ich schon sagen.
Welcher Gegner in Doom nutzt als Geräusch das verlangsamte Geräusch einer Fruchtfledermaus? A, der Imp, B, der Archvile, C, die Lost Soul oder D, der Baron of Hell.
Hatten wir da nicht schon mal die Kamelfrage, wo ich grotesk daneben lag?
Richtig, die kam auch von Jörn.
Boah, das weiß ich doch nicht mehr.
Auch das mit der Fruchtfledermaus irritiert mich besonders, dass das auch noch eine Fruchtfledermaus ist.
Wenn das keine Fruchtfledermaus wäre, dann würde ich natürlich ganz klar gesagt, aber...
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Meine Antwort ist C, die Lost Souls. Das kommt mir am ehesten so vor wie eine Fledermaus. Ich habe keine Ahnung, Fruchtfledermäuse vielleicht saftigere Geräusche machen als die anderen, aber eigentlich dachte ich, die machen so ein Kreischen, das passt zum Lost Soul. Baron of Hell ist wahrscheinlich zu viel gesagt.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Jetzt wieder so gefährliche Halberinnerung, aber war der Archvile nicht erst in Doom 2? Und wenn es hier um Doom geht, müsste der ja eigentlich gar nicht. Aber ich habe mich eher über das Wort verlangsamt genähert und dachte, naja, wenn es verlangsamt ist, muss es ja ein vergleichsweise tiefer Sound sein. Und meiner Erinnerung nach macht der Baron of Hell das tiefste von den Geräuschen hier, glaube ich. Deswegen habe ich den gewählt.
Es hilft mir gar nicht, was ihr jetzt so antwortet. Ich war nämlich auf beiden Denkwegen auch unterwegs und als dann Gunnar C. gesagt hat, habe ich gedacht, ja, dann bleibst du dabei. Das habe ich nämlich auch genommen, weil ich dachte auch so, der Baron of Hell, das ist vielleicht dann, das ist ja einfach ein sehr kraftvolles, tiefes Geräusch und so. Ist die Frage, wie hoch quietscht so eine Fruchtfledermaus und wie sehr ist es verlangsamt? Das wird hier den Ausschlag am Ende geben. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch ist die bessere Person, um mitzugehen. Ich weiß ich jetzt gerade gar nicht. Brauche noch 3 Sekunden.
Strategisch gesehen ist es natürlich der Führende.
Ja, aber wenn wir es beide richtig haben, dann bringt es mir auch nichts. Und wenn du es aber richtig hast und ich wechsle auf deine, dann würden wir beide näher an Gunnar rankommen.
Das ist richtig.
Zu Ihrer taktischen Überlegung. Es kommt noch 3 Fragen und die Trivial Pursuit Frage. Oh, alles ein Punkt.
Alter.
Also jetzt wird's langsam eng, wenn Gunnar jetzt das richtig hat, dann ist ja dann.
Du hast D genommen, Chris, ne?
Ja, ich habe den Baron genommen.
Was ist nochmal die Lost Soul bei Doom? Welcher Gegner?
Ja, das sagen wir dir jetzt natürlich nicht.
Dann müsstest du nicht ein Interesse daran haben, nee, es ist dir ja letzten Endes egal. Schaut
euch nicht absprechen hier.
Das ist dieser Vampirroboter.
Ah ja, Vampirroboter. Ich wechsle. So, passt auf, Leute. Nee, ich bleib bei C, Lost Soul, fertig.
Richtig. Die Antwort ist die Lost Soul. Es ist auch der einzige dieser 4 Gegner, der fliegen kann, wie eine Fruchtfledermaus.
Ah, deswegen haben wir das genommen. Stimmt.
Kommt aus der Sound Ideas Lucasfilm SFX Library. Der Titel des Soundfiles ist Bats, Fruit, 8-Short, Squawks, Animal.
Aber der Baron kommt aus der Hölle, wie die Fruchtfledermaus.
Der Baron schreit, der Imp macht Kamelgeräusche und der Archvile, der blubbert nur so. Und die Lost Soul
kreischt,
hat das verzerrte Geräusch einer Fruchtfledermaus. Herr Lott und Herr Käufer haben recht. Es steht 14 Punkte für Herrn Lott, 11 Punkte für Herrn Schmidt und 12 Punkte für Herrn Käufer.
Das gefällt mir gar nicht, in welche Richtung das geht.
Und ich habe noch einen Joker. Gut wäre es, wenn du vielleicht mal was richtig beantworten könntest, Chris, damit ich auf deine Antwort wechseln kann, die Gunnar idealerweise dann nicht hat.
Ja, okay. Guter Plan, so machen wir es bei der nächsten Frage. Abgemacht?
Alles klar.
Welcher Gegenstand, fragt Frank, ist nicht im ersten Teil von Incredible Machine, sondern nur im Nachfolger Even More Incredible Machine enthalten? A, Baseball, B, eine Billardkugel, C, ein Gummiball oder D, ein Tennisball.
What the fuck?
Frank hat ihn hier einen Gefallen getan, denn 2 Antworten sind richtig.
Christian, die hast du doch hoch und runter gespielt, oder nicht?
Ja, vor einem halben Jahrhundert habe ich das gespielt.
Alter, ich weiß überhaupt nicht. Ich habe die, glaube ich, nie gespielt.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Also das ist ja dieses Spiel, wo man die kuriosen Maschinen bauen muss und wo Gravitation simuliert wird, also physikalische Effekte. Und da sind unterschiedliche Kugeln drin, weil die unterschiedlich stark abspringen. Also ein Gummiball springt natürlich höher als eine Billardkugel. So viel dazu. Hilft das bei der Beantwortung der Frage? Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass im ersten ein Gummiball drin gewesen wäre. Es kann aber natürlich auch sein, dass im zweiten auch keiner drin war und dass jetzt das große Edge-Badge ist, dass der überhaupt nicht drin ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist meine Antwort. Es gibt im ersten noch keinen Gummiball.
Herr Käufer.
Ja, das hat natürlich geholfen, dass du gesagt hast, dass hier zwei Antworten richtig sind. Also ich glaube, dass der Baseball und der Tennisball nicht wahnsinnig unterschiedlich sind und ich bin auch auf diese physikalischen Auswirkungen der Gravitation gegangen und dann bin ich auch, der Billardkugel ist irgendwie super naheliegend, dass man sowas dann schon im ersten Teil mit drin hat. Ich denke auch, dass es C, der Gummiball oder zumindest die Hälfte der richtigen Antworten.
Herr Lott.
Ja, ich habe auch den Gummiball, weil ich mir gedacht habe, in der ersten Ausgabe dieses Spiels konnten sie so hochspringende Dinge noch gar nicht darstellen, weil die Physik noch nicht so gut war. Und um anzugeben, wie viel besser ihre Physik im zweiten Teil geworden ist, haben sie den schwierigsten aller zu simulierenden Bälle genommen, den Gummiball.
So ein Quark.
So, immerhin habe ich die beste Begründung.
Ah, warum müssen jetzt alle das Gleiche haben? Das ist für den Hintenliegenden nie eine gute Nachricht.
Ja, sie haben alle drei recht. Der Gummiball kam erst im zweiten Teil vor, aber auch die Billardkugel. Alle einen Punkt. Es steht Herr Lott 15 Punkte, Herr Käufer 13 Punkte und Herr Schmidt 12 Punkte. Die dritte Frage vom fünften Block von Peter. Die Warnkreisläufe von Die Siedler 2 von Blue Byte aus dem Jahr 1996 laufen letztendlich auf die Erschaffung und Förderung des Militärs hinaus. Welche Waren werden unmittelbar benötigt, um aus einem einfachen Siedler einen ranghohen General zu formen? Sie schreiben mir bitte 4 verschiedene Waren, mehr nicht. Wer die meisten richtig hat, bekommt den Punkt.
Was? 4?
4, ja, 4. Man braucht 4 Waren.
Ich bin nicht mal sicher, ob ich eine Ware auswendig weiß.
Wie kann ich denn bei der Frage dann meinen Joker am effektivsten verwenden?
Ja, schade. Was gibt es denn da überhaupt alles?
Ich schenke mir kurz schon nochmal einen Baldrian-Tee nach an der Stelle.
Herr Käufer, was haben Sie gesagt?
Ja, jetzt lacht ihr wahrscheinlich gleich alle, weil ich bin eher mit den Siedlern 1 vertraut, noch vom Amiga. Und ich bin jetzt hier darauf gegangen, auf Ressourcen, von denen ich dachte, dass man die irgendwie verwendet. Und nicht auf Sachen wie, ich brauche eine Rüstung, ein Schwert und ein Schild, sondern ich habe geantwortet, Holz, Eisen, Gold und Fleisch.
Und Fleiß.
Fleisch.
Herr Lott, was haben Sie genommen?
So war auch mein Gedanke, als ich an Waren gedacht habe, so Steine oder sowas. Aber in diesen Warenkreisläufen kommen doch auch richtig so Sachen vor wie Schwerter und sowas, oder? Also ich glaube, es gibt ein Schwert und ein Schild und das brauchst du in jedem Fall. Und dann, weiß ich nicht, noch Gold und Bier vielleicht, weil es ein Soldat ist.
Bier ist auch gut, aber ich höre mir nochmal Chris an, bevor ich über meinen Joker entscheide.
Herr Schmidt.
Schwert, Schild, Gold, Bier.
Was, der Christian, meine Herren.
Ah, war das exakt identisch zu Gunnar?
Das ist genau das, was Gunnar sich so hergestolpert hat, ist auch meine Antwort.
Ja, es tut mir sehr leid, aber dann muss ich natürlich meinen Joker anwenden. Aber ich betone extra nochmal, ich wechsle auf die Antwort von Christian, weil er hat das souveräner rübergebracht, nicht auf die von Gunnar.
Sehr schön.
Korrekt ist, man braucht ein Schwert, ein Schild, man braucht Bier und 4 Goldmünzen. Oder Gold, können wir ja durchgehen lassen. Also, sie haben alle drei recht. Alle drei bekommen einen Punkt.
Auf Bier wäre ich niemals mehr gekommen.
Bier war das Erste, was ich hatte, weil das noch eine richtige Ware ist, finde ich. Ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass man ja Schwerter baut und so. Naja.
Die vorletzte Frage. Sortieren Sie die folgenden Spiele der Metal Gear-Reihe nach ihrer Reihenfolge in der Metal Gear Story. Metal Gear von 1987, Metal Gear Solid von 1998, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty von 2001 und Metal Gear Solid 3 Snake Eater von 2004.
Das weiß doch nicht mal Kojima. Fabian, weißt du sowas? Das weiß doch niemand, oder?
Fabian weiß das.
Ich muss kurz nochmal in mich gehen. Also ja, tendenziell ist es nichts, wo ich völlig auf dem Schlauch jetzt gerade stehe.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ich dachte, die Story folgt der Reihenfolge des Erscheinens der Spiele, mit der Ausnahme, dass Metal Gear Solid 3 den Rückgriff ist, also dass das vor den anderen liegt. Also ich habe Metal Gear Solid 3, dann Metal Gear, Metal Gear Solid und Metal Gear Solid 2.
Herr Schmidt.
Ja, da glaube ich, ist Gunnar auf dem richtigen Pfad. Metal Gear Solid bezieht sich auf jeden Fall auf Metal Gear. Also die beiden kommen schon mal nacheinander. Und Metal Gear Solid 2, da ist doch der gealterte Solid Snake drin, oder? Wenn ich das richtig abgespeichert habe. Also muss das ja danach spielen. Also ist nur die Frage, wo kommt Snake Eater rein? Und da weiche ich ab. Ich glaube, das kommt zwischen Metal Gear und Metal Gear Solid. Schauen wir mal.
Alter, wow. Erstaunlich präzise.
Herr Käufer. Das wundert mich auch, wie präzise Christian das herleitet. Das ist selbstredend aber natürlich falsch. Richtig ist das, was Gunnar gesagt hat. Leider, Metal Gear, Metal Gear Solid und Metal Gear Solid 2 folgen chronologisch aufeinander. Und Snake Eater spielt deutlich in der Vergangenheit. Da ist der Charakter, den man spielt, ist, glaube ich, dieser Big Boss. Also der, aus dem später die Klone entstehen von Liquid und Solid Snake aus Metal Gear Solid und so weiter, pipapo.
Ja. Völlig richtig. Das erste Spiel ist Metal Gear Solid 3 Snake Eater, das zweite Metal Gear von 1987, das dritte Metal Gear Solid von 1998 und das vierte Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty von 2001. Damit haben Herr Käufer und Herr Lott recht. Die Entscheidung ist schon gefallen. Trotzdem,
wie die Entscheidung ist schon gefallen? Gibt die letzte Frage nicht 20 Punkte?
Nee, das wurde abgeschafft.
30 Beschwerden.
50?
Aus dem Podium.
Auf wessen Wunsch nur? Ich weiß nicht.
Also vielleicht können wir gerade eine Mehrheitsabstimmung machen, ob sie wieder 5 Punkte geben sollen, die Frage.
Nein, aber sie dürfen anfangen, Herr Schmidt, und sich aussuchen, welche Kategorie aus dem Trivial Pursuit Genius Kartensatz von 1987 nehmen Sie. Erdkunde, Unterhaltung, Geschichte, Kunst und Literatur, Wissenschaft und Technik oder Sport und Vergnügen.
Also da geht's ja jetzt nur noch um die Ehre und dementsprechend brauche ich das auch nicht mehr taktisch auszuwählen. Da kann ich auch sagen, na ja, komm, gib mir Kunst und Literatur, haus raus.
Sehr gut, das gefällt mir. Wer schrieb die Erzählung Peter Schlemihls wundersame Geschichte?
Keine Ahnung, Günter Grass.
Nein, die Antwort ist bekanntlicherweise Albert von Chamisso. Oder Chamisso oder so.
Nochmal schön in den Matsch gefallen auf dem letzten Schritt. Es war mir eine Ehre.
Herr Käufer, welche Kategorie?
Ich finde die alle nicht gut für mich. Ich setze mich jetzt abermals in die Nesseln wie in jeder Folge mit Unterhaltung.
Oh, mach das doch nicht.
Nein, warte, ich mach's nicht. Gunnar hat recht. Ich nehme Sport und Vergnügen.
Ah nein, mach das doch nicht. Nein. Da ist doch Vergnügen drin. Das ist schwierig.
Sport ist super. Ich weiß gar nicht, was Vergnügen bedeutet.
Ja, siehst du gleich. Mal gucken.
Sport und Vergnügen in einer Kategorie sind auf jeden Fall mehr als unpassend, was die Frage jetzt ja auch zeigen wird, denn Vergnügen ist das nicht. Welche olympische Übung konnte der Skiläufer Bojan Kjasjaj in Sarajevo erst nach Einlegen einer Verschnaufpause erfolgreich beenden?
Bitte was?
Ich gebe dir einen Tipp, Fabian, es waren die Olympischen Winterspiele.
Ja, es wird das Schießen beim Biathlon sein.
Nee, es war das Sprechen des Olympischen Eides.
Okay, also, boah, das wäre mein zweiter Tipp gewesen.
Die bekannte olympische Übung, das Sprechen des Olympischen Eides war das, ja. Der konnte nicht mehr, der musste verschnaufen und dann hat er ihn gesagt. Schön.
Ah, nice. Aber eine schöne Frage eigentlich, kann man schon
wissen, meinen Sie, oder?
Nee, kann man das auf keinen Fall. Kann man vielleicht ahnen, wenn man viel Glück hat und brillant ist, gleichzeitig.
Also Gunnar muss aber auch noch.
Ja, ich mache auch noch.
Also Herr Lott.
Ich nehme Geschichte, ich bin ja nicht doof.
Geschichte.
Oder Erdkunde? Nee, Geschichte.
Wo laufen alle Fäden der Interpol in einer Zentrale zusammen?
Also wo das Hauptquartier ist?
Nee, wo der Webstuhl ist, der Interpol.
Da tauchen die Schwäne dann am Ende auch wieder auf.
Wo ist das Hauptquartier von Interpol? Damals.
Damals. Das ist eine gute Frage.
Sind oft umgezogen danach dann.
Also die Interpol ist doch jetzt in Frankreich irgendwo. Aber das kann sein, dass sie da nicht war. Wann spielt das nochmal? 1987, hast du gesagt? Wien, sage ich.
Nee, Paris.
Ah.
Wie heute auch.
Ah, schade. Fast.
Ja. Aber haben wir es alle drei noch schön verhauen zum Schluss. Sehr gut.
Damit kommen wir zum Ende. Damit sind wir am Ende. Der Endstand. Herr Schmidt, 13 Punkte. Herr Käufer, 15 Punkte. Und Herr Lott, 17 Punkte. Der Nostradamus des Gamings hat die Konkurrenz mit seinen unfehlbaren Zufallstreffern hinter sich gelassen. Wieder einmal, seit langem. Herr Lott, herzlichen Glückwunsch.
So. Herzlichen Glückwunsch. Ich sag's, wie es ist. Es fühlt sich für mich wie ein Sieg an. Zweiter Platz mit 2 Punkten Vorsprung.
Also für mich fühlt es sich nicht wie ein Sieg an. Ist ja auch keiner.
Es kamen zu wenig Umfragen.
Gewonnen haben auf jeden Fall auch Sie alle da draußen an den Empfangsgeräten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Stay Forever Quiz.